Herr Mayer, weshalb ist es denn so wichtig, die Ressource Wasser zu schützen? Wie stark ist es denn bedroht?
Global ist das Wasser als Ressource sehr bedroht. Da gab es gerade eben erst wieder einen Bericht, dass die Grundwasserreserven weltweit deutlich niedriger sind als angenommen. Man hat das bislang immer über Satellitenfotos versucht zu klären und jetzt hat man das über Messungen gemacht. Das heißt, das Wasser wird knapper, auch wenn es an manchen Orten ein bisschen mehr wird. Und in Deutschland ist es regional sehr unterschiedlich. Da haben wir sehr, sehr trockene Gebiete, also zum Beispiel Berlin-Brandenburg, wo wir als BUND sind. Im Voralpenland, Alpenland sieht es ein bisschen anders aus, aber generell können wir sagen, dass das Wasser in Zukunft knapper wird in Deutschland und wir uns deswegen ordentlich anstrengen müssen, dass das in 50 Jahren auch immer noch gut verfügbar sein wird.
Also dieses Bild, dass wir in Deutschland recht viel Wasser haben und gerade in südeuropäischen Ländern wie Spanien und Griechenland ist dort nur knapp ist, das stimmt eigentlich auch nicht mehr so, oder?
Das stimmt überhaupt nicht mehr so. Also vor gut 10 Jahren war das immer noch eine gängige Einleitung. Deutschland ist ein wasserreiches Land. Dann kam aber eine Phase von knapp 4 Jahren Trockenheit, die erst dann letzten Sommer unterbrochen worden ist. Und das hat die Wasserwirtschaft wirklich dazu gebracht, jetzt ganz anders auf das Thema Wasser zu gucken. Deutschland hat auch vor einem Jahr die nationale Wasserstrategie verabschiedet, die eben jetzt über alle Politikfelder gucken soll, dass wir den Wasserhaushalt in Deutschland auch in Zukunft fest und sicher haben werden.
Wie beurteilen Sie denn diese nationale Wasserstrategie? Wie gut ist sie angelegt und wie schaut es auch in der Umsetzung bisher aus?
Die Strategie selber hat 2 Teile. Das ist die eigentliche Strategie, die 10 wichtige Themen adressiert. Das ist auch alles wirklich gut durchdacht. Das geht wirklich davon ab, wie sollen die Kläranlagen in Deutschland aussehen, wie viel regnet es, wie viel Wasser wird entnommen, wie viel Wasser verbrauchen wir für unsere Konsumgüter dadurch, dass die im Ausland produziert werden. Was bedeutet das also auch für andere Länder? Das ist alles sehr, sehr gut durchdacht. Es gibt dazu auch ein Aktionsprogramm. Das hat nicht ganz 80 Maßnahmen, die mittel- bis kurzfristig umgesetzt werden sollen. Dieses Aktionsprogramm ist im Wesentlichen auch sehr, sehr gut. Das Problem ist, bislang ist noch nicht so viel umgesetzt worden, obwohl die Strategie vor einem Jahr verabschiedet worden ist. Und ein wichtiger Punkt, den wir in Deutschland haben, ist, dass vieles, was mit Wasser zu tun hat, eben über die Bundesländer geregelt ist. Jetzt hat erst die Bundesregierung entschieden, wie sie das haben möchte. Sie muss jetzt mit den Bundesländern da in die Umsetzung kommen.
Sie blicken zum diesjährigen Weltwassertag ja besonders auf den Wasserverbrauch in der Industrie. Durch die Tesla-Werke und den Protest in Grünheide ist der Wasserverbrauch durch solche Werke ja nochmal viel stärker bekannt geworden. Aber blicken wir auf die Industrie insgesamt. Wie stark ist denn der Wasserverbrauch durch die Industrie?
Wir haben einen sehr hohen Wasserverbrauch einerseits bei Bergbau und verarbeitenden Gewerbe. Das macht 26% ungefähr aus des Verbrauchs, den wir haben. Und dazu kommen dann nochmal die Energieversorgung, die wir haben. Das sind knapp 45%. Also wir können sagen, ungefähr 2/3 des gesamten Wasserverbrauchs in Deutschland geht in Bergbau und verarbeitendes Gewerbe plus Energieversorgung.
Was passiert dann danach, wenn das Wasser reingeht? Sie fordern ja auch mehr geschlossene Kreisläufe, aber wie ist es im Moment?
Es sind nicht alle Industrieanlagen, die wir in Deutschland haben, topmodern. Es gibt welche, die sind Vorreiter, die haben geschlossene Wasserkreisläufe. Das hat den Vorteil auch, dass Schadstoffemissionen, die ja immer in Industrieprozessen auch kommen können, sei es durch Wassereinleitung, aber sei es auch durch die Luft, die dann wiederum ins Wasser kommen, so vermindert werden oder auch teilweise unmöglich gemacht werden. Diese Modernisierungsmaßnahmen sind aber noch nicht so weit fortgeschritten von wenigen Ausnahmen. Das lag natürlich auch daran, dass in der Vergangenheit das nicht unbedingt so notwendig war, wassersparend zu sein. Und wir erhoffen uns, dass in Zukunft einheitlich in Deutschland Wasserentnahmeentgelte gibt. Das heißt also, der Wasserverbrauch muss auch einheitlich bezahlt werden und dadurch eine Lenkungswirkung entsteht. Das ist bisher noch nicht so geregelt.
Jetzt wird ja Wasser verschmutzt, wenn es nicht in geschlossenen Kreisläufen verwendet wird, sondern dann doch wieder irgendwo in Flüsse eingeleitet wird. Wie stark sind denn solche Verschmutzungen in Deutschland?
Also wir haben 2 Sektoren, die Hauptverschmutzer sind. Das sind einerseits der industrielle Sektor, der andere Teil ist der landwirtschaftliche Sektor durch Pestizide und Düngemitteleinsatz, was ins Wasser kommt. Das sind die beiden Eintragssektoren, die am stärksten die Gewässer belasten. Und die sorgen dafür, dass unsere Gewässer nicht in einen guten ökologischen Zustand in den nächsten Jahren kommen, obwohl wir das eigentlich gegenüber der Gesetzgebung uns aufgetragen haben, dass das bis zum Jahr 2015 passieren soll. Wir sehen aber jetzt schon, dass es auch noch nicht mal bis zur nächsten Frist 2027 der Fall sein wird. Wir haben sehr, sehr viele Ablagerungen von sogenannten ubiquitären Stoffen. Das sind also Stoffe, die überall vorkommen. Die können auch über die Luft reinkommen. Ein Riesenproblem ist zum Beispiel Quecksilber. Das kommt aus der Kohleverstromung und findet sich überall im Wasser, in kleinsten Mengen natürlich. Aber es ist überall vorhanden. Aber wir haben eben auch Einträge durch besondere Chemikalien. Was jetzt gerade vor allem sehr dramatisch ist, ist das sogenannte PFAS. Das sind Chemikalien, die wir zum Beispiel aus der Teflonproduktion oder so kennen. Das sind Ewigkeitschemikalien, die wir so aus dem Wasser auch nicht mehr wieder rausbekommen werden. Also auch nicht durch gute Kläranlagen.
Sie fordern da ja geschlossene Wasserkreisläufe. Wäre das dann die Lösung dafür? Und vielleicht können Sie es auch mal ein bisschen plastisch machen. Wie schaut so ein geschlossener Wasserkreislauf aus?
Also es gibt bestimmte Chemikalien, eben gerade diese Ewigkeitschemikalien, da sagen wir, die gehören grundsätzlich verboten, weil das eine Umweltbelastung mit sich bringt, die wir nicht mehr beheben können. Und das muss uns bewusst sein, dass das in vielen Konsumgütern vorhanden ist, aber auch eben in vielen Gütern, die wir für industrielle Prozesse brauchen. Da müssen wir nach Alternativen suchen und müssen zügig uns für ein Verbot einsetzen. Das sind Belastungen, die haben wir für immer. Dann haben wir aber eben auch Chemikalien oder Schadstoffe, die bei industriellen Prozessen anlaufen. Da kann ich einen Wasserkreislauf haben, vielleicht bildlich gesehen ähnlich wie das mit einer alten Heizung ist, mit dem Wasserkreislauf, dass ich das Wasser dort eben in einem geschlossenen System halte, das nicht ins Abwasser rausgeht, sondern ich das Wasser da eben behalte, beziehungsweise wenn ich das Wasser eben in mehreren Prozessen verwende. Also zum Beispiel bei einem großen Industrieprozess, ich benutze das Wasser für eine Kühlung oder ich benutze das für eine Lackiererei oder ähnliches, werte das Wasser wieder auf und benutze es dann wieder. Wir haben nicht großartig die Möglichkeit, Wasser wieder zu verwerten für unsere Landwirtschaft, weil da geht's dann natürlich um unsere Lebensmittel, die wir produzieren. Aber wenn das Wasser einigermaßen leicht verunreinigt ist, kann das zum Beispiel für bestimmte industrielle Kreisläufe durchaus wiederverwendet werden.
Sie haben vorhin ja schon mal die Wasserentnahmeabgaben angesprochen. Wie ist das denn jetzt geregelt und was ist denn da aus Ihrer Sicht an Veränderungen nötig?
Die Wasserentnahmeentgelte sind in Deutschland in allen Bundesländern unterschiedlich geregelt. Und das kann also so sein, dass ich in einem Bundesland lebe und habe da einen Grundwasserkörper, der ins andere Bundesland hereinreicht. Und die eine Firma, die auf der einen Seite was rausnimmt in den Bundesland, muss für die Wasserentnahme nichts bezahlen und die andere muss für die Wasserentnahme etwas bezahlen. Das ist auch sehr unterschiedlich geregelt, wie weit Industrie oder Bergbau befreit ist oder Landwirtschaft befreit ist. Das ist also wirklich im föderalen System absolut unterschiedlich gehandhabt. Bayern zum Beispiel hat ja gerade eine Diskussion, inwiefern ein Wasserentnahmeentgelt jetzt eingeführt werden soll. Bislang hat es das nicht, zusammen noch mit zwei anderen Bundesländern. Es ist aber dringend notwendig. Also zum einen, weil dadurch eine Lenkungswirkung entsteht. Ich kann dann ja über den Wasserverbrauch auch dafür sorgen, dass Wasser eingespart wird oder eben Anreize setzen, bei welchen Prozessen Wasser eingespart werden soll. Und zum anderen kriege ich darüber natürlich auch einen Überblick, wie viel Wasser wirklich verbraucht wird.
Wir haben ja jetzt viel über Wasser zum Weltwassertag gesprochen. Sie fordern aber auch ein Ressourcenschutzgesetz, wo Wasser auch mit drin steckt. Was sollte denn da drin geregelt sein?
Wir haben mehrere Gesetze in Deutschland, die den Umgang mit Ressourcen regeln. Aber wir haben kein übergeordnetes Rahmengesetz. Das heißt, wir haben mehrere Einzelregularien, die wir aber eigentlich zu einem gesamten Gesetzbuch zusammenbringen müssen und dort übergeordnet, dass dann immer den Ressourcenverbrauch von uns auch besser bewerten können. Also dass das auch bei allen Investitionsüberlegungen dann eine wichtige Rolle spielt, diese einheitliche Gesetzgebung. Das ist die Kernforderung, die wir dahinter haben.